SWR 2 Podcast.
Hey Leute, es ist wieder Freitag. Zeit für eine Runde Fakt ab. Für euch am Start sind heute Julia und mir gegenüber zugeschaltet ist die...
Zugeschaltet Sina. Die Sina und Julia. Wir klingen auch wie genau. Bibi und Tina, ne?
Die, das stimmt. Wir sollten uns darüber Gedanken machen, vielleicht eine Kinderhörspielserie aufzuzeichnen. Aber zunächst heute zur Wissenschaft. Ich habe eine News mitgebracht. Die USA sind Weltmeister. Ist das nicht toll?
Hä, in was denn? Weltmeister?
In Blitzen, ja.
In Blitzen? Auf der Straße, ja. Oder...
Oder bei der Winter-WM vielleicht auch, nein, aber im Blitzen, also was bei Gewittern entsteht, ne? Diese langen Lichtblitze, darin sind sie Weltmeister. Der längste gemessene Blitz, also von der Entfernung her, der ist passiert zwischen den US-Bundesstaaten Texas, Louisiana und Mississippi und wurde jetzt gerade gekürt diese Woche. Er ist aber schon ein bisschen älter, er ist vom 29. April 2020. Aber die UNO-Wetterorganisation WMO, die hat jetzt gesagt, 768 Kilometer war der lang. Das ist ungefähr die Strecke, ne? So vom Bodensee zur Ostsee. Das ist jetzt unser neuer Weltmeisterblitz.
Ach krass, okay. Also warte mal, das zwischen den drei Staaten, da war der sichtbar oder was bedeutet das dann genau?
Darüber hat er sich erstreckt, so, ne? Also 768 Kilometer ist ziemlich lang. Also Der hat irgendwo in Texas angefangen und ist dann so rüber bis nach Mississippi, Louisiana. Da war er überall zu sehen und wurde da verzeichnet, kartiert sozusagen.
Ach du Kacke. Ja gut, das ist ein ziemlich langer Blitz tatsächlich.
Ich bin auf jeden Fall auch sehr beeindruckt und die längste Dauer vom Blitz wurde selbstverständlich dann auch gekürt. Ne? Es geht ja, man kann ja einen sehr, sehr langen Blitz im Sinne von Strecke haben oder einen sehr langen Blitz im Sinne von Dauer. Und der war einfach mal 17,1 Sekunden lang.
Aber heißt das, so lang war der sichtbar? Oder das ist jetzt nicht, wie lange man den Donner gehört hat? Da hat es jetzt nicht 17 Sekunden lang gedonnert, oder? Also es geht wirklich um den Blitz.
Es geht darum, wie lange war praktisch der Blitz unterwegs, ne? Also wie lange war ein Licht von ihm sichtbar? Und das ist also ziemlich crazy. Ich meine, wir können hier kurz mal irgendwie einmal stoppen. Wie viel sind 17 Sekunden? Das ist wirklich
das ist ewig. Geht der Podcast gerade schon 17 Sekunden? Oder kann ich mir gar nicht vorstellen. 17 Sekunden, ja, teste mal. Willst du messen, wie ich, ob ich...
Das können wir machen. Pass auf. Ich sag Start.
Ja.
Und dann gucken wir mal. Ihr könnt ja mal zu Hause mitraten. Du klatscht dann irgendwann und dann gucken wir mal, ob du schneller oder langsamer warst.
Ja, so machen wir das.
Der Rest der Leute sich vergleichen. Okay.
Aber genau so machen wir das. Also du sagst nichts, sondern ich sag einfach, wenn ich glaube, 17 Sekunden sind um. 17,1. Genau. Ich rechne natürlich 17,1.
Schauen wir mal. Okay. Und es geht los. Der Blitz ist unterwegs. Er beginnt irgendwo in Uruguay. War er unterwegs und dann ging er bis nach Norden von Argentinien. Es war der 18. Juni 2020 übrigens. Und 17
so,
Sekunden.
So, jetzt ist er da. Das waren 17, oder?
Es waren unter 17. Ich habe dich so bei 16,2 gesehen, ja.
Boah, aber gar nicht schlecht, oder?
Also noch ein bisschen länger, aber du hast ein gutes Zeitgefühl. Du bist ja auch eine Physikerin. Es liegt dir im Blut.
Physikerinnen und Physiker hassen ja eigentlich Zeit, aber naja.
Stimmt, die ist ja so schwierig zu erforschen, ne?
Ja, genau. Die ist nicht so greifbar. Mhm. Auch im alltäglichen Leben nicht. Nee, aber krasse Geschichte. Also ein 17 Sekunden langer Blitz, crazy. Und so über so eine große Strecke, dann hat man das Gefühl, irgendwie die ganzen Staaten waren einmal komplett erhellt.
Auf jeden Fall. Und das sind auch so ganz spezielle Blitze, ne? Die kommen jetzt nicht einfach mal so täglich vor, sondern das passiert halt nur, wenn man so sogenannte mesoskalige konvektive Systeme hat. Das sind riesige Gewitterkomplexe. Ich bilde mich gerade in Meteorologie fort.
Also, tust du wirklich? Nee, tust du nicht.
Nee,
jetzt nur für
nicht.
Unseren Podcast hier, ne?
Nur für diesen Podcast, genau. Und ich habe auf jeden Fall gelernt, die brauchen ganz besondere geladene Wolken, die sich dann eben so langsam entladen, dass der auch wirklich weit getragen werden kann, dieser Blitz. Mhm. Ich bin sehr fasziniert und ich habe mir gleich mal ein paar YouTube-Videos reingezogen von großen Gewitter-Compilations. Wo wohnst du nochmal? Du wohnst bei Bonn, ne?
Genau, ich wohne in Bonn.
Weiß nicht, wie weit ist Wolfsburg von dir weg?
Ich weiß es auch nicht. Ich glaube aber eine Weile schon.
In Sachen Geografie bilden wir uns auch mal noch weiter.
Ja, nee, da bin ich auch nicht so.
Wolfsburg ist in Deutschland eines der blitzreichsten Gebiete. Das ist 5,8 Einschläge pro Quadratkilometer im Jahr durchaus. Ich habe mich sehr gefreut, Mainz zum Beispiel, wo ich wohne, das ist eine der Regionen in Deutschland, wo am wenigsten Blitze einschlagen, unter einem Blitz.
Ach so, ja gut, ja. Einschlagen, das wollen wir nicht. Ne? Wir wollen nicht irgendwie, dass uns das Haus irgendwie abbrennt oder so. Ja, Wolfsburg ist in Niedersachsen. Okay, es ist ein kleines Stückchen von Bonn entfernt noch, ja. Aber krass, warum ist es, also kann man denn irgendwie voraussehen, warum in manchen Orten irgendwie mehr Gewitter oder warum sich da mehr Gewitter und Blitze stauen? Weil mich wundert jetzt auch in den USA, dass da eben dieser Rekord dann gekürt wurde. Liegt dann wirklich daran, dass an den USA irgendwie ein anderes, ja, anderes Gewitterlevel ist als jetzt in Europa, oder?
Also man muss grundsätzlich sagen, das ist jetzt natürlich der längste gemessene Blitz. Die Messinstrumente werden natürlich immer besser, ne, mit Satellitenmessung und so weiter. Das heißt, es kann schon sein, dass vor 50, 60 Jahren es schon mal so große gab. Aber diese großen Gewittersysteme, die brauchen halt Platz. Und soweit ich gelesen habe, bilden die sich besonders gerne über großen Wassermassen und dann ziehen sie irgendwo hin. Und also das hängt damit wohl zusammen. Und in Deutschland hat jetzt ein Fachmensch gesagt, dass es wohl eher eine neuere Entwicklung ist, dass sie beobachten, dass besonders eher im Norden von Deutschland mehr Blitze auftreten als im Süden. Also eine genaue Erklärung dafür habe ich nicht gefunden. Aber
ja, aber macht doch dann Sinn. Macht doch dann Sinn, ja, wenn das im Norden ist, wo auch Nord- und Ostsee sind und so weiter, ne, wo natürlich irgendwie näher am Wasser
ist. Wo auch der Gewittergott sitzt, ja.
Richtig, stimmt, stimmt. Ich meine, klar, das ist die Lösung, Julia. Thor ist doch auch da oben in Skandinavien. Das ist die Lösung. Und der ist natürlich auch manchmal bei Natalie Portman in den USA, bei Chris Hemsworth. Ja, natürlich völlig logisch.
Vielleicht ist das die eigentliche Erklärung.
Das ist die eigentliche Erklärung. Ja, die haben vielleicht nicht darüber nachgedacht, wenn die Avengers wieder irgendwie Stress haben und irgendwelche außerirdischen Schurken wie Thanos oder so kommen, dann muss Thor natürlich so einen 17,1 Sekunden langen Blitz auch mal raushauen, ne? Damit er irgendwie diese ganzen Leute wieder los wird. Das macht schon Sinn. Also das ist einfach der Grund. Mythologie. Für alle da draußen, die gerne Alltagsprobleme lösen und nach einer richtigen Alltagsproblem-Challenge mal suchen, die NASA, die hat öfter irgendwelche Alltagsprobleme und langfristig planen die ja auch bemannte Flüge mal ein bisschen weiter zu schicken als jetzt nur bis zum Mond um die Ecke. Und da gibt es ein grundlegendes Problem bei all diesen geplanten Mars-Missionen, anderen interstellaren Missionen. Wohin bitte mit dem ganzen Müll, den die AstronautInnen produzieren?
Das ist wirklich ein Alltagsproblem,
das
ja.
Das ist wirklich ein großes Alltagsproblem, ne?
Also, dass sie sich mit solch irdischen Problemen rumschlagen müssen.
Ja, weil wir wissen, auch Astronauten fabrizieren Müll, auch Astronautinnen brauchen Tampons. Kennst du diese Story, wie viele Tampons die erste Astronautin von der NASA mitbekommen hat?
Ja, dass die irgendwie 30 Stück oder so eingepackt haben, ne? Oder nee, 300.
Noch viel mehr, die 300, also wirklich eine absurd hohe Zahl, ne? Also ich weiß nicht, wie dein Tamponverbrauch in dieser einen Woche ist, ne? Aber ich brauche auf jeden Fall nicht 300 Tampons in einer Woche. Und die hat eine absurd hohe Zahl an Tampons bekommen. Naja, aber solche Tampons zum Beispiel, auch wenn es die gerechtfertigte Menge ist, die so eine Astronautin brauchen könnte, auch die, was macht man mit denen, wenn die dann, wenn die dann benutzt sind? Und was ich jetzt gelernt habe durch diese News, es gibt ja so eine ganze Reihe an Plattformen, auf denen so Institutionen wie die NASA zum Beispiel Probleme veröffentlichen können und dann die Schwarmintelligenz des Internets nutzen, um Lösungen dafür zu finden, was ich mega nice finde einfach.
Das ist ja richtig cool. Okay, dann kannst du immer mal, also könnte ich jetzt auch einfach hier suchen und sagen, okay, hey, was für Probleme gibt es in der Welt? Ich will sie lösen.
Ja, genau. Also da gibt es so eine Seite zum Beispiel, wo jetzt auch zum Beispiel diese NASA Waste Challenge drin ist. Die heißt ja heroix.com. Und da kannst du wirklich, vorne auswählen, willst du ein Problem reinstellen oder willst du ein Problem lösen? Und wenn du dann auf Lösen klickst, dann kriegst du Kategorien einmal vorgesetzt, welche Kategorie möchtest du denn, aus welcher Kategorie möchtest du denn Probleme haben? Zum Beispiel Technologie oder Bildung oder Arts and Design.
Das ist ja cool. Find ich gehe gerade mal drauf.
Ja, mach mal bei Arts und Design, das wollte ich eigentlich auch noch machen. Es gibt sogar die eigene Kategorie Covid-19, ist ja auch so ein Problem, was wir aktuell auf diesem
Arts and Design.
Okay. Und dann kannst du dann sind da wirklich wie so Startups oder wie irgendwelche, kann auch wie bei Netflix oder weiß ich, hast du dann so unterschiedliche mit Titelbild und so ein Problem. Ja. Und dann kannst du überlegen oder kannst dir durchlesen, was da so abgeht und dann gucken. Vielleicht hast du ja eine Idee, Julia. Also vielleicht hast
Guck mal, hier,
gegen die Covid-19
suchen,
oder so.
Die suchen Bilder von Dingen aus Stein. Wie nennt man das? Ziegelstein.
Ziegelstein?
Krieg ich $500.
Ja, das ist ja der Punkt. Du kriegst doch noch Geld dafür. Na gut, macht doch Sinn. wenn man Probleme löst.
Okay, und die NASA hat das da reingestellt,
genau.
Wie man das Müllproblem lösen konnte. Genau. Haben Sie dann schon Ideen bekommen?
Nee, ich glaube, die haben noch keine Ideen bekommen. Also es ist, glaube ich, auch erst seit einer Woche oder anderthalb Wochen oder so ist das erst online. Aber genau, es geht eben um die, ich finde es auch geil, dass es immer Challenge heißt, ne? Waste to Base Materials Challenge. Darum geht es einfach. Also Recycling von den Abfällen, die diese ganzen AstronautInnen oder die so eine Mission generell machen würde. Weil du musst ja mal überlegen, wenn du zum Mars fliegst, ne? Man braucht mindestens ein halbes Jahr dahin. Das heißt, du bist ein halbes Jahr in diesem Raumschiff. Und wenn du dann auf dem Mars bist, kannst du ja nicht am nächsten Tag wieder zurückfliegen, weil wenn du mal irgendwie von oben aufs Sonnensystem starrst, ne, die Planeten drehen sich ja um die Sonne herum und der Mars ist, weiß ich jetzt gar nicht, schneller oder langsamer als die Erde von seiner Position aus gesehen. Das heißt, irgendwann ist der auch mal auf der anderen Seite der Sonne und wir auf der jeweils anderen. Wir müssen also warten, bis die Konstellation wieder so ist, dass wir zurückfliegen können. Sonst müssten wir ja einmal an der Sonne vorbei.
Also, boah, ich habe gerade mal nebenher geschaut, jeder Mensch in Deutschland produziert pro Jahr durchschnittlich 476 Kilo Haushaltsabfall. Also da ist auch Sperrmüll und so dabei. Aber also da kommen bestimmt schon einige hundert Kilo zusammen.
Ich glaube, die Astronauten brauchen nicht so oft Sperrmüll. Und wahrscheinlich verpassen sie den Termin auch immer wie ich.
Die ISS, ne, müssen wir echt mal neue Couch reinstellen.
Einiges müsste da mal rauskommen, ja, das stimmt schon. Naja, aber das ist eben die Challenge, ne? Den Müll irgendwie. Die haben auch tatsächlich vier genaue Kategorien da irgendwie reingestellt, um welche Art von Müll es sich handelt, weil Müll ist ja sehr, sagt man da, divers. Also es gibt ja viele Arten von Müll. Zum Beispiel den normalen Trash wie Essensmüll oder irgendwelche Stoffreste oder Hygieneprodukte, wie wir schon gemeint haben. Oder auch ein ganz interessanter Müll, Fecal Waste, also Urin und Kacke. Ne? Was macht man zum Beispiel? Haben die auch eine ganz spezifische Frage gestellt, weil aus dem Urin wird ja eigentlich wieder Wasser aufbereitet, auch Trinkwasser und so, ne? Surprise. Aber was macht man mit diesen ganzen Urinrückständen, die dann aus dieser Wasseraufbereitung bleiben, also die Salze und keine Ahnung, wie man das nennt, das, was man dann nicht mehr vom Urin trinken möchte. Solche Sachen. Oder CO2.
Wie machen die das denn auf der ISS im Moment?
Also, ja, das ist auch da so wird eine ja das Wasseraufbereitungsanlage auch, ne? Also der Kaffee von morgen ist, nee, wie war der Spruch? Also das, was du gestern ausgeschieden hast, ist der Kaffee von morgen oder irgendwie sowas. Aber das, was halt übrig bleibt an den Dingen, die auch rausgefiltert werden sozusagen, ne, das wird, glaube ich, genauso wie alles andere an Müll einfach in die Umlaufbahn irgendwann geschossen und verglüht dann. Ne? Also es wird irgendwie
ist verpackt. Dann eine Sternschnuppe für uns.
Genau, eine Sternschnuppe aus Kacke oder aus Urinrückständen. Genau, die schönen Sternschnuppen.
Okay, und dann aber so auch die Luft, die weggeatmet wird zum Beispiel, kann man die einfach ins Weltall entlassen? Wie funktioniert denn das, wenn ich CO2 ausatme?
Genau, also du brauchst ja das O2 aus der Luft, ne? Und dann kommt CO2 aus dir raus, da ist also ein C dran. Und ich glaube, also ich habe keine Ahnung von Chemie, aber im Moment wird es, glaube ich, mit H, also mit Wasserstoff, wird da wieder O2 draus gemacht aus dem CO2 sozusagen. Also es ist dann irgendein chemischer Prozess, wofür du halt eben Hydrogen brauchst. Und dann bleiben aber wieder andere Rückstände übrig. Und da fragt die NASA auch, was kann man damit machen? Kann man da vielleicht irgendwie einen Treibstoff draus entwickeln? Kann man aus diesem ganzen anderen Müll, den es gibt, kann man da irgendwie Material für 3D-Druck oder so entwickeln? Also die Leute sollen sich mal Gedanken machen.
Das war ja mega, weil man dann, während man fliegt, Treibstoff für die nächsten Kilometer entwickeln kann, verbrauchen kann oder so.
Genau, du atmest den Treibstoff sozusagen aus.
Die Luft von heute ist der Treibstoff von morgen. Guck mal, da hätten wir schon
und
wieder
die
den nächsten
Spruch. Piste von heute ist der Kaffee von morgen.
Aber Sina, wichtigste Frage. Ich habe gerade gesehen, ich kriege hier 500 € für ein Bild von Ziegelstein. Was kriege ich dafür, wenn ich die Probleme der NASA löse?
Ach, nur, du kriegst von denen schon 500 €. Okay, ich dachte, das ist viel. Die NASA hat gesagt, 1.000 € für gute Ideen. 1.000 ist jetzt nicht so viel, ne? 1.000 €? 1.000 $, so, sorry, 1.000 $ sind es. Also die haben insgesamt 24.000 $ im Topf, ne? Also wenn jetzt 24 tolle Ideen kommen, wird das aufgeteilt. Wenn es ein bisschen, weiß ich nicht, wenn eine Idee wirklich unfassbar gut ist, wenn du eine wahnsinnig gute Idee hast, Julia, dann kriegst du vielleicht ein bisschen mehr als 1.000 $.
Ich habe natürlich eine ganz tolle Idee, aber ich verrate ich euch natürlich jetzt noch nicht.
Nee, genau, damit ihr das keine ab. Es gibt aber auch auf der Seite, das fand ich eigentlich am süßesten, gibt es auch ein Forum, da kann man Lösungen diskutieren. Also wie es früher diese Foren gab, ne, da kannst du dann ein bestimmtes Topic aufmachen und dann kannst du da diskutieren mit einer Lösung. Und ich habe mir das noch nicht alles durchgelesen, aber mein Lieblingsforumstitel lautet, hat irgendwer reingeschrieben, I have an awesome idea, but it's not related to the challenge. Was auch immer der da reingeschrieben hat.
Aber ich find's sehr, sehr Wir gut. Feiern alle gute Ideen.
Awesome. Custom Idea, egal ob brauchbar oder nicht, her damit. Wenn ihr gute Ideen habt da draußen, ne, 0174 4321 508, ich habe die Nummer jetzt auswendig gelernt, könnt ihr sie uns auch schicken. Wir können auch zusammen ein Fakt-Up-Forum einfach aufmachen auf dieser NASA Waste Challenge Seite und dann lösen wir von Fakt-Up einfach die Probleme der NASA. Das ist das Ziel des Podcasts.
Und wir benutzen es ja auf gar keinen Fall, eure Ideen, um dann die 1000 Euro, Dollar zu bekommen.
Nee, nee.
Versprochen.
Also, eure awesome Ideas, her damit.
Ja, Sina, möglicherweise habe ich ja gerade eine kleine Lüge erzählt, dass wir die Ideen nicht für uns benutzen würden. Und da habe ich eine passende Studie gesehen diese Woche, weil man kann erkennen, ob jemand lügt oder nicht, an den Worten, die er oder sie benutzt.
Aber auch, also selbst wenn er nicht aus Holz ist, kann man erkennen.
Auch dann, ja. Also es ist nicht die Nase unbedingt, die länger wird, sondern es sind die Worte, die wir vielleicht benutzen. Aber zur Nase und zum Gesicht komme ich später noch. Ich bin tief eingestiegen in die Lügenforschung. Ich bin jetzt sehr gut gewappnet. Wer weiß, ob das, was ich dir jetzt erzähle, wahr ist oder nicht?
Wer weiß, ob die Studie wahr ist? Wer weiß? Lügenforschung.
Oder ob ich gerade eine experimentelle Forschung durchführe? Nee, auf jeden Fall, also es gibt auf jeden Fall schon einige Forschungen dazu, dass die Worte, die wir benutzen, daran kann man erkennen, ob jemand lügt oder nicht lügt. Aber das Problem ist, es gibt nun mal Menschen, die sind eloquenter und es gibt Menschen, die sind weniger eloquent. Also es ist jetzt nicht sowas, was man mega gut auf alle Menschen einfach so anwenden könnte. Und da haben sich Forscherinnen und Forscher von der Uni Rotterdam und Utrecht gesagt, gucken wir doch mal, ob man wenigstens so ein Modell für eine Person mal machen könnte. Ne? Man sammelt einfach ganz viel von einer Person, wo man weiß, das war wahr, das war nicht wahr. Und vielleicht können wir dann da Muster raussuchen und dann in Zukunft erkennen, lügt uns gerade diese Person an oder auch nicht. Und da haben sie sich natürlich eine Person ausgesucht, die sich dafür ideal eignet, Donald Trump.
Ach so, also tatsächlich auch eine Person aus dem öffentlichen Leben. Ja, das ist natürlich nice. Sehr nice.
Ja, weil bei ihm gibt es ja schon von seinen ganzen Tweets zum Beispiel mega große Faktenchecks, wo man immer weiß, das hat gestimmt, das hat nicht gestimmt. Und dann haben sie einfach diese Datenbasis genommen und gesagt, okay, wir nehmen jetzt die eine Datenbasis zur Analyse, um Muster rauszufinden. Und dann nehmen wir diese Muster, die wir gefunden haben, und überprüfen die an der zweiten Datenbasis. Mhm. Er hat ja genug getwittert, ist kein Problem. Und eine Sache, die ich gelernt habe, also der Titel der Arbeit ist A Personal Model of Trumpery. Wusste ich nicht, dass Trumpery tatsächlich ein Wort ist im Englischen. Es heißt Unsinn oder Täuschung.
Nein,
es
ernsthaft?
Passt einfach perfekt.
Aber also gab es das schon, das gab es ja nicht immer. Das gibt es seit Trump? Ist das was Trump
nein.
hinterlassen hat?
Nein, nein, nein. Es ist ein Wort, was er nicht mehr benutzt wird, also
nein.
was ein altes englisches Wort ist.
Nein.
Und ich meine, natürlich könnte man auf der einen Seite sagen, ne, Trump kommt vom Trumpfen, aber nein. Die meisten Forscherinnen vermuten, dass Trump, der Nachname, auch tatsächlich von Trumpery kommt. Also von Unsinn, Täuschung und so weiter.
Also er kann gar nichts dafür, er ist genetisch einfach, einfach ein Faker.
Vielleicht, aber ich war total fasziniert, als ich das gelesen habe. Auf jeden
Crazy.
Fall, zurück zu seinen Tweets.
Ja.
Wenn man jemanden identifizieren kann, ob jemand will, ob er lügt oder nicht, ne, du hast vorhin schon gesagt, ja, vielleicht die Nase oder vielleicht die Mimik, ne, so diese Mentalisten behaupten ja immer, dass sie es daran sehen. Aber sie haben sich also schön an die Textanalyse gesetzt und sie haben bemerkt, ja, wir können das ziemlich gut machen für den Herrn Trump. Mit 75%iger Wahrscheinlichkeit können wir, nachdem wir unser Modell entwickelt haben, sehen, ob einer der nächsten Tweets jetzt gelogen ist oder richtig ist. Ohne ne, auf den Inhalt zu gucken tatsächlich, sondern nur anhand der Worte, die verwendet wurden. Und beispielsweise benutzt Trump, wenn er lügt, weniger lange Worte, also weniger Worte, die länger als 6 Buchstaben sind. Und
Aha.
er benutzt mehr Sicherheitsworte, also ich bin sicher, das ist Fakt oder so. Es kommen mehr Worte vor, die negative Emotionen beschreiben, also ich bin wütend oder das ist, keine Ahnung, ne, crooked und so weiter.
Da kommen mehr vor, also wütende
kommen
Gefühle.
Mehr vor.
Okay.
Und interessanterweise sind seine falschen Tweets länger, was den Satzbau angeht und was Nebensätze angeht. Das ist ein bisschen untypisch wohl im Vergleich zu früherer Lügenforschung, weil wenn Leute normalerweise eine Lüge erzählen, sie eher weniger detailreich sind. Aber Trump scheint da eine andere Taktik zu haben.
Ach krass, also der formuliert das richtig aus, ja? Also der geht da richtig ins Detail, wenn er... Aber das ist jetzt nur
naja,
in den
was
Tweets.
Man halt in der Länge eines Tweets kann, aber
ja,
es kommen
ja, ja.
wohl mehr Nebensätze vor, beispielsweise. Sie sind etwas komplexer formuliert. Ja, fand ich total, also fand ich cool. Und vor allem frage ich mich, das heißt, wenn wir jetzt uns eine Weile kennen und du mitschreibst und du nach einer Zeit weißt, okay, da hat sie jetzt versucht, eine Lüge zu erzählen, und das weiß ich im Nachhinein und dann nicht, dann könntest du das vermutlich auch einfach bei mir dann vorhersagen. Oder genauso auch könnten wir das vielleicht bei Politikern, ne, in Zukunft machen.
Ja, das könnte man richtig gut machen. Dann wüsste man halt vorher schon, ob man die Person wählen sollte oder nicht, ne? Wenn sie bei ihren Wahlversprechen eben exorbitant oft bestimmte Worte benutzt. Ich bin ja persönlich eine ziemlich schlechte Lügnerin, muss ich leider sagen, ne? Also ich kann das gar nicht. Ich fühle mich dann direkt ganz, ganz schlimm. Und ich merke, dass ich dann zum Beispiel auch in bestimmte Richtungen gucke oder so, ne? Also dass ich, wenn ich nach unten gucke, dann lüge ich vielleicht eher oder so, ne? Also das kann ich schon, habe ich schon an mir selber irgendwie mal beobachtet, wenn ich dann irgendwie was nicht zugeben will oder irgendwas nicht erzählen möchte oder leugnen möchte.
Ja, da beschreibst du das, was auch der Grund dafür ist, dass wir normalerweise weniger eloquent sind und so weiter. Das ist die Cognitive Load, die du da praktisch spürst. Es ist anstrengend zu lügen. Du weißt es ja in dem Moment. Und das schränkt einfach deine Fähigkeit ein, irgendwie natürlich zu agieren. Ne? Mhm. Und vielleicht wird man bei dir dann auch merken, was sich im Gesicht verändert. Ich habe, wie gesagt, ich habe mich tief in die Lügenforschung eingelesen und man erkennt es dann nicht an der langen Nase, aber vielleicht daran, dass deine Nase besonders kalt wird.
Im Ernst?
Also, ja, also von der Uni Granada, die haben eine Studie veröffentlicht, dass beim Lügen die Temperatur der Nase sinkt, während aber die Stirn sich leicht aufheizt, weil ne, dein Gehirn muss ja arbeiten.
Ja.
Und wenn dann irgendwie mit einer Wärmebildkamera geguckt wird, die haben teilweise eine bessere Trefferquote, ob jemand lügt oder nicht, als ein Lügendetektor zum Beispiel.
Ach krass, also mit einer Wärmebildkamera, weil da siehst du jetzt nicht so mega kleine, oder ja, nachdem kommt auf die Wärmebildkamera an, ne? Aber da siehst du ja minimale Temperaturunterschiede, hätte ich jetzt gedacht, bedeutet das. Ne? Also dass sie, oder weiß man das, wie viel Grad weniger?
Habe ich jetzt gerade nicht gesehen, müsste ich nochmal nachschauen, aber also ja ein leichtes Aufheizen, das sieht man wohl schon.
Ja, cool, okay. Also wenn man dann das nächste Mal mit Leuten redet, von denen man denkt, die will mir doch hier irgendeinen Quatsch erzählen, einmal schnell die Wärmebildkamera hochziehen und gucken, wie die Temperatur der Nase sich verändert. Das ist ja mega süß. Das ist mega süß. Menschen sind so niedlich manchmal, ne? Wenn Menschen lügen, wird die Nase kälter. Ich finde es so niedlich.
Von wegen kalte Füße kriegen, ne? Man kriegt eigentlich eine kalte Nase.
Oh, Menschen. Sweet.
Und ich habe auch überlegt, ne, Captain Blaubeer, der muss ja eine eisige Nase gehabt haben. Captain Blaubeer, der ist der große Meister der Lügengeschichten.
Stimmt das nicht, was der alles für Geschichten erzählt hat? Ist das
doch,
alles doch, Märchen gewesen?
Das waren alles wahre Geschichten.
Oh Gott, ich dachte schon. Okay, jetzt zerstören wir nicht die Kindheit.
Aber wenn du zum Beispiel Lust hast oder wenn auch ihr da draußen Bock habt, vielleicht für die Forschung mal zu lügen, ein Projekt in Bayern, die suchen gerade Leute, die für die Forschung Lügengeschichten erzählen. Die wollen nämlich eine künstliche Intelligenz trainieren. Die sind da von der Hochschule Ulm unter anderem dran. Und die wollen da herausfinden, was für kleinste Veränderungen es in der menschlichen Sprache vielleicht auch gibt, wenn wir lügen oder nicht lügen. Also, wenn ihr Bock habt, ganz legal für die Forschung zu lügen, wir haben es euch in den Shownotes auch verlinkt, da könnt ihr mitmachen.
Besonders gut kommen bei euch ja anscheinend immer die ganzen Studien und Forschungsergebnisse aus der Tierwelt an. Also ich muss ehrlich sagen, ich bin auch ein Riesenfan davon. Ich finde das auch immer alles sehr, sehr süß und spannend. Deswegen haben wir ja heute mal für euch die drei schönsten Tierstudien oder sagen wir mal Forschungsnews aus der Tierwelt für euch zusammengesucht. Und du machst es auch gern, Julia, ne? Du freust dich auch über irgendwelche Tierfacts. Ja, das ist immer
jede
schön.
Woche plädiere ich dafür, dass wir eine Tierstudie mit reinnehmen.
Ja. Einfach fürs Herz und für die Forschung, fürs Forschungsherz. So, wir fangen an mit Krähen. Was gibt's Neues zu Krähen? Krähen sind schlau. Sind sie nicht sogar die schlauste Vogelart der Welt? Ich bin gerade wieder am Überlegen. Ich war letzte Woche noch im Zoologischen Forschungsmuseum und habe mir da Krähen angeguckt. Und was ich Neues dazu gelesen habe, diese Woche, in Schweden gibt es jetzt Litterpicking-Crows. Und zwar, weil die eben so schlau sind, diese Viecher, hat man die so trainiert, dass die Zigarettenkippen von der Straße aufsammeln können. Dann fliegen die zu einem speziellen Container und bringen die da rein und dann kriegen sie von dem Container Futter. Ich liebe es total.
Ist doch geil.
Es ist mega geil. Es ist mega geil und es passt auch wieder in diese wunderbare Kategorie, die wir letzte Woche und auch die Folge davor auch schon hatten. Tiere und ihre Jobs, die sie viel besser machen als Menschen. Und das gehört wieder da rein, weil auch hier wird wieder Geld gespart. Ne? Die Krähe, die möchte kein großes Monatsgehalt, sondern die freut sich einfach, wenn sie dann irgendwie eine Erdnuss wahrscheinlich für jede Zigarettenkippe bekommt. Und da spart man wieder 75% der Kosten, die normalerweise menschliche Arbeitskräfte kosten würden. Und die können nicht mal fliegen. Muss man auch mal so sehen. Also das finde ich finde es mega geil, wenn man Tiere für sowas einsetzt und alle Nutzen davon haben. Tier kriegt eine Erdnuss und die Stadt wird sauberer. So.
Mega. Das aber sag mal, sind Krähen so schlau, dass sie auch lügen könnten? Also wenn die jetzt echt so die schlauesten Vögel im Weltreich sind.
Garantiert, garantiert. Also ich meine, Vögel können auf jeden Fall, sind auf jeden Fall in der Lage zu lügen oder zu betrügen. Oder zum Beispiel Hähne sind jetzt keine Krähen, aber Hähne zum Beispiel, habe ich gelesen, die, wenn die einen Greifvogel in der Nähe sehen, oben, ne, also eine Gefahr, und die wissen, dass irgendwelche Hennen und Küken in der Nähe sind, dann machen die so einen Warnruf und machen so, kaka, kaka, vor sich ein Greifvogel. Ne? Wenn der Hahn aber sieht, dass ein anderer Hahn in der Nähe ist und er bemerkt so einen Greifvogel, dann sagt er gar nichts. Dann geht er einfach langsam weg und warnt den anderen Hahn einfach nicht. Das ist, finde ich, auch schon ziemlich, ziemlich assi. Ja. Aber es ist auch kein Lügen so, ne?
Es ist so ein bisschen, ja, vorausschauen und handeln. Aber ich glaube, bei Hennen, wir hatten ja auch letzte Woche die Hühner und ich habe mich da mit der Paarung beschäftigt und so weiter. Und ich meine, dass ich da gelesen habe, dass Hähne, damit sie eben sich fortpflanzen können, auch manchmal einfach Hennen mit so einem Futterruf locken, obwohl gar kein Futter da ist, aber damit sie kommen, damit sie auf sie draufspringen können. Das so wäre dann ja eigentlich auch eine Lüge, ne?
Schatz, das Essen ist fertig. Hä, wo ist das Essen?
Ja, ja.
Ich bin dein Essen heute. Aha.
Oh Gott.
Ja, auch sehr cringe. Okay, schneiden wir vielleicht raus. Aber ja, also Tiere können auch ziemlich, ziemlich fies sein. Ziemlich lügen. Ja. Meine zweite Tier-News der Woche. Ratten werden vielleicht demnächst für das Bestäuben von Pflanzen eingesetzt. Haben wir schon wieder einen Tierjob? Ich glaube es nicht. Also eine neuseeländische Studie hat nämlich gezeigt, dass Ratten, die sich ja auch zum Teil von Nektar und so ernähren, dabei Pollen von Pflanze zu Pflanze tragen können. Man könnte Ratten also eigentlich auch dafür einsetzen, dass sie eben Blüten bestäuben, was, glaube ich, viele Probleme lösen würde. Zum Beispiel in China gibt es ja auch ein Bienensterben und da hat man ja ein Riesenproblem mit den ganzen Pestiziden und so, dass diese ganzen Obstplantagen einfach nicht mehr richtig Früchte tragen, im wahrsten Sinne des Wortes, weil auch die meisten ImkerInnen ohnehin jetzt ihre ganzen Bienenvölker da nicht mehr hinschicken möchten, weil durch die Pestizide die ganzen Bienenvölker auch wegsterben könnten. Ne? Und es wäre ja, also es ist tatsächlich auch gerade so, dass Menschen diesen Job da übernehmen, ne? Menschen, die Bestäuber sind.
Mit so kleinen Pinselchen.
Ja, mega süß, mit so Wattestäbchen oder so ähnlich. Ne? Klettern die da an einem Apfelbaum von Blüte zu Blüte. Das ist, glaube ich, der frustrierendste Job der Welt. Aber wenn das Ratten übernehmen, also ich finde es mega, mir das vorzustellen, das vervollständigt auch mein dystopisches Bild von diesen verpesteten Industriestädten, wenn dann keine Bienchen mehr rumfliegen, sondern einfach Ratten von Blume zu Blume und von Baum zu Baum.
Ich wollte schon sagen, man hätte es auch einfacher machen können und einfach nicht so krass Pestizide einsetzen von vornherein, aber...
Nein, wieso denn? Das braucht man doch, oder? Wächst überhaupt irgendwas ohne Pestizide? Ich weiß gar nicht, wie das sonst gehen soll.
Pestizide. Ich glaube schon, wo du jetzt gerade von Ratten gesprochen hast, ich habe irgendwie im Kopf, dass Fledermäuse total wichtig dafür sind, aus was wird nochmal Tequila gemacht?
Tequila?
Diese Pflanzen zu bestäuben auch. Also es sind, glaube ich, nicht nur immer tatsächlich Insekten, die Pflanzen bestäuben. Ich habe im Kopf, dass Fledermäuse auch da total wichtig sind in Südamerika, um die Pflanze, aus der Tequila, ich habe Tequila im Kopf.
Warte mal, Tequila, Agave.
Agave? Agaven, ja, dass Fledermäuse Agaven wohl bestäuben. Wahrscheinlich, weil die auch sind in Agavensaft. Schlucken, schlabbeln
ja,
und die dann
sind
dabei
ja auch
die Pollen rumtragen.
Ah, ja genau, aus der blauen Agave wird das gewonnen, woraus der Tequila dann gemacht wird. Warum hat man denn dann auch lange nicht irgendein Fledermaus-Tequila rausgebracht? Das wäre doch eine richtig schöne...
Wir haben eine Marktlücke identifiziert.
Ja, Fledermaus-Tequila, was für eine Wahnsinns-Marktlücke.
Nur für sehr, sehr belesene BotanikerInnen, die auch dann den Witz verstehen.
Ja, oder Batman. Man kann es ja hinten auf die Rückseite schreiben. Irgendwann wird einem ja immer langweilig beim Trinken. Fängt man an, irgendwie da hinten zu lesen. Was trinke ich hier eigentlich? Batman-Tequila, alles klar. Und meine dritte News. Katzengehirne sind wohl im Laufe der Evolution kleiner geworden. Seit wir eben diese Katzen domestiziert haben zur Hauskatze. Da hat sich natürlich einiges an den Tieren verändert, auch optisch. Aber Untersuchungen haben gezeigt, dass wohl auch die Größe des Gehirns abgenommen hat. Das war so ein britisch-österreichisches Forscherteam. Die haben die Schädel von Haus- und Wildkatzen verglichen. Mhm. Und die haben gesehen, dass tatsächlich die Hauskatze kleineres Gehirn hat, auch jetzt im Vergleich zur Körpergröße. Also die sind ja generell kleiner, aber auch proportional zur Körpergröße ist das Gehirn einfach kleiner geworden. Die Katzen sind nicht mehr so schlau wie früher.
Haben ja auch viele Jobs einfach ausgelagert an die Menschen, ne? Genau. Futter besorgen,
genau.
Kacke wegmachen.
Genau, ich weiß nicht, ob die generell früher auch selber ihre Kacke weggemacht haben. Ich weiß nicht, ob die Wildkatze das Katzenklo selber sauber macht. Aber es ist bei anderen Tieren genauso, ne? Hunde, Schafe, auch hier Abnahme der Gehirngröße über die Domestikation?
Domestizierung?
Das? Domestik. Ja. Genau, seit sie beim Menschen sind, sind sie alle dümmer geworden. Ja, also das sind die Tier-News, Tierforschungs-News der Woche. Wir müssen uns da noch einen guten Titel für ausdenken, Julia. Aber wenn euch das gefällt, wenn ihr öfter gerne einfach die Tier-Facts der Woche hören möchtet, dann schreibt uns doch gerne eine Mail an faktab@swr2.de oder schreibt uns bei WhatsApp, schickt uns eine Sprachnachricht auf WhatsApp. Da freuen wir uns besonders drüber an unserer Faktab-Handynummer 0174-432-1508, die ich ganz lange auswendig gelernt habe, damit ich sie
Ich bin super beeindruckt, Sina, ja.
Also sie ist auch nicht so schwer, ne? Also sie fängt an mit 4321. Das ist ganz cool eigentlich.
Okay, bis zur nächsten Woche versuche ich zu lernen. Das war auf jeden Fall Fakt ab für diese Woche. Und wir hören uns hier erst in einer Woche wieder. Und um die Zeit dazwischen zu überbrücken, haben wir noch eine kleine Empfehlung für euch. Und zwar ein Podcast unserer Kollegen vom Bayerischen Rundfunk. Umbruch heißt der. Da geht es so um Zukunft von Technik und was alles so passieren könnte, Chancen, Risiken. Und in der aktuellen Folge geht es um Creator Economy und was sich da verändern könnte. Creator Economy musste ich auch kurz googeln. Es geht so ein bisschen darum, wie Influencer oder auch wir im Netz Geld verdienen können. Hört mal rein.
Tschüss, macht's gut.
Tschüss.
Die Redaktion hatten Charlotte Grieser und Chris Eckert. Idee Christoph König.
Umbruch.
Der etwas andere Tech-Podcast.
In der ARD-Audiothek und bei allen bekannten Podcast-Anbietern.
Alexa, bist du ein Roboter?
Ich weiß nur, dass ich da bin, um zu helfen.
Hallo, wir sind Christian Schiffer
und Christian Sachsinger. Und wir machen für euch alle vier Wochen Umbruch.
Im Tech-Podcast sprechen wir über künstliche Intelligenz, über Mikrochips und Robotik, über Algorithmen, einfach über alles, was mit Digitalisierung zu tun hat.
Und wir versuchen, Technologien so zu erklären, dass alle es verstehen.
Und damit muss man, denke ich, jetzt auch ganz aktiv umgehen.
Umbruch, der Tech-Podcast
von BR24.
In der ARD-Audiothek und bei allen bekannten Podcast-Anbietern.